Wir wollen gerade steil einsteigen in unsere neue Serie Siege und Niederlagen, das Buch der Könige. Und tatsächlich ist das erste und zweite Buch eigentlich ein Buch vom Ursprung her. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es ist ein spannendes Buch, aber ich habe festgestellt, schon im ersten Vers war die Wahl so richtig. Ja? Auch viel gebetet drüber, aber ich denke schon, ja. Und wir schauen uns das an und können wir irgendwie einen Deal miteinander machen, dass ihr in Zukunft eure Bibeln dabei habt. Und falls sie euch zu schwer ist, ladet euch Olive Tree Bible runter. Es gibt wunderbare, kostenlose Übersetzungen. Jeder von euch hat ein Smartphone oder fast alle. Und dann habt ihr die dabei, ja. Weil wir werden nicht so, wie das gewohnt sind, Vers für Vers für Vers durchstudieren. Dann brauchen wir ein bisschen länger. Sondern wir werden das auch ein bisschen im Überblick tun. Wie ich das so vorhabe, das möchte ich euch jetzt heute Morgen zeigen. Deshalb habe ich auch den Text nicht an die Wand gebeamt. Ja? Wir schauen uns heute nämlich das erste Kapitel an. Das sind, wie viele haben wir? 53 Verse oder was? Ja, gut. Also wenn ich für jeden Vers eine Minute auslegen würde, hätten wir 53 Minuten. Aber wie gesagt, wir werden das im Überblick machen. Die neue Serie. Erstes Buch der Könige und es startet so richtig steil mit einem Hammer. Ich lese euch das mal vor. Und der König David war alt und hochbetagt. Man bedeckte ihn mit Kleidern, aber es wurde ihm nicht warm. Da sagten seine Diener zu ihm, man suche meinem Herrn, dem König, ein Mädchen, eine Jungfrau, dass sie vor dem König dienend stehe und seine Pflegerin sei. So weit, so gut. Wenn sie dann in deinem Schoß liegt, wird meinem Herrn, dem König, warm werden. Okay, es ist meine Aufgabe, hier eine Predigt rauszumachen. Ja? Ihr habt's gut, ihr sitzt da. Ja? Und ich habe mich hier entschieden, hier. Ich merke, ich muss das Ding abziehen hier. Ja, es ist nicht alles biblisch, was in der Bibel steht, wisst ihr das? Das ist ein ganz wichtiger Satz. Es ist nicht alles biblisch, was in der Bibel steht. Und Gott ist da ganz ehrlich. Er gibt uns das einfach so, wie es passiert ist. Wie es passiert ist. Und wir haben manchmal die Aufgabe, das zu beurteilen. Sie wollten ihm eigentlich nur einen Gefallen tun. Und ich höre die Leute, wie sie sagen, genau wie heute, was ist denn schon dabei? Das machen doch alle. Das war damals eine Art der medizinischen Fürsorge für Könige. Das hat man damals so gemacht. Und ich garantiere euch, wären diese Leute heute in unserer Zeit, die würden sagen, was macht denn ihr für einen Blödsinn? Und wir würden sagen, das machen doch alle. Jede Zeit hat ihre verrückten Seiten. Und das ist zum Beispiel so eine dieser Zeit. Und manchmal wäre es ganz gut, wenn Leute aus dieser Zeit mal zu uns kommen würden und uns den Spiegel vor die Nase halten. Okay, aber der König... Alle Achtung, er rührt sie nicht an, heißt es dort in den weiteren Versen. Warum wird uns diese Geschichte hier überhaupt erzählt? Warum startet das erste Buch der Könige damit? Vielleicht wieder, um uns an diese Schwäche von David zu erinnern. Er war alt und schwach, äußerlich. Und er hatte auch eine andere Schwäche. Ja, Sünde kann man ja auch als Schwäche bezeichnen. Das hört sich ein bisschen eleganter an. Er hatte eine Königsversuchung sozusagen. Das war Sex und Frauen. Und offensichtlich wussten das seine Leute. Ich finde das schade, wenn am Ende des Lebens die Leute sagen, wir wissen, was du gerne hättest. Ja? Kann ich das einfach mal so sagen? Und sie wollen ihm nur einen Gefallen tun. Vielleicht wird uns diese Geschichte auch am Anfang gezeigt, um einen Kontrast zu liefern, um einen äußeren Kontrast zu liefern zu der Stärke und Schönheit und scheinbarer Makellosigkeit seines Sohnes, seinem größten Konkurrenten überhaupt, Adonia. Und diese Geschichte wird uns hier erzählt. Es heißt im Vers 5, Adonia aber, der Sohn der Haggit, einer der Frauen Davids, ja, erhob sich und sagte, ich bin es, der König wird. Und er schaffte sich Wagen und Reiter an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Sein Vater aber hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum handelst du so? Und auch war er sehr schön von Gestalt und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren. Das war ja noch so eine andere Nummer gewesen mit dem Absalom. Was steht hier? Hier steht, er ist wirklich eine große Nummer. Er ist selbstbewusst. Er war hochintelligent, das lesen wir später in den Versen. Er hatte einen Haufen Pferdestärken unter sich. Gestern hat uns auch so einer überholt, ja, so ungefähr mit 200. Ja. Da fragt man sich manchmal, was geht in den Menschen vor? Der hat auch einen Haufen Pferdestärken gehabt. Er war ein Alphatier. Er war Lieblingssohn. Und er war sehr schön. Was will man mehr? Man könnte sagen, ein Kind unserer Zeit, ein Hero, ein Winner, ein Superstar, ein Idol, ein Mittelpunkt. Und das ist eigentlich das, was unsere Welt ausmacht. Shine bright like a diamond. Ja? Das sind die Hits, die wir hören. Das sind die Dinge, die sich einprägen in unser Unterbewusstsein. Und ganz ehrlich, das ist auch deine Welt, in der du lebst. Mit der du dich vergleichst, die dir Druck macht, die dich auch runterzieht, weil du dem Maßstab nicht genügst. Weil letztendlich in dieser Gesellschaft schaffen es nur ein paar Adonias, nach oben zu kommen. Und meistens steigen sie über deinen Kopf nach oben. Und wir himmeln sie dann auch noch an. Wir helfen ihnen noch, dass die Quoten nach oben gehen und gucken sie an und hören sie auf unseren Handys und so weiter. Nun, weil er seinen alten Herrn dahin siechen sieht, greift er nach der Macht. Und der Typ hat so viel Charisma und Einfluss, dass er sogar die treuesten Verbündeten seines Vaters hinter sich bringt. Das heißt im Vers 7, und er hatte seine Verabredung mit Joab, dem Sohn der Zeruja. Joab, der Sohn der Zeruja, war der Heerführer. Und wir wissen, wer das Militär hat, der hat die Macht. Ja, das sehen wir jetzt auch gerade bei dem sogenannten arabischen Frühling in manchen Ländern. Und dann schnappt er sich noch den Priester Abadja, heißt es, nämlich die geistliche Elite auch gerade mit. Das war die Macht in Israel, Militär und das geistliche Zentrum. Und sie standen, heißt es da, mit ihrer Hilfe hinter Adonia. Und mit schlauen Schachzügen fädelt er seine Thronbesteigung außerhalb Jerusalems ein, indem er lauter einflussreiche Leute zusammenbringt. Doch, dann heißt es später hier im Text, dass der Prophet Nathan diese Pläne durchschaut und teilt das Bathseba der Mutter Salomos mit. Salomo war ja auch ein Sohn Davids von der Bathseba. Und Gott hatte dem David verheißen, dass dieser Salomo am Thron sitzt und das wusste auch Bathseba. Sie gehen also nacheinander, Bathseba und Nathan, zum König. Sie haben sich nämlich da abgesprochen. Sie haben so gesagt, wir müssen es irgendwie dem David beibringen. Und sie haben das ganz geschickt eingefädelt. Erst kommt die Bathseba und später kommt der Nathan und wollen ihn versuchen zu überzeugen, dass er handeln muss. Und dann blättern wir mal weiter bis zum Vers 28. Da heißt es, da antwortet der König David und sagt, ruft mir Bathseba. Und sie kam herein vor den König und trat vor den König. Und der König schwor und sprach, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus jeder Not errettet hat. Ja, wie ich dir einst bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach, gewiss, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein. Und er soll der sein, der an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen wird. Ja, so werde ich am heutigen Tag tun. Da verneigte sich Bathseba mit dem Gesicht zur Erde, warf sich vor dem König nieder und sprach, es lebe mein Herr, der König David, ewig. Vers 33. Und der König sprach zu ihnen, nehmt die Diener eures Herrn mit euch und lasst meinen Sohn Salomo auf meinem eigenen Mauleselin reiten und führt ihn zum Gion hinab. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben. Und ihr sollt ins Horn stoßen und sagen, es lebe der König Salomo. Gesagt, getan. Innerhalb von Stunden ist alles über die Bühne gebracht. Der König wird eingesetzt und es heißt im Vers 40, und alles Volk zog hinauf hinter ihm her und das Volk blies auf Flöten und sie freuten sich mit großer Freude, sodass die Erde, hört euch das mal an, sodass die Erde fast vor ihrem Geschrei barst. Ah, das ist ein Worship, oder? Vor das ganze Kino hier, das ist so ein Power drin, dass die Leute von außen sagen, was ist denn da los? Was läuft denn da für ein Movie? Ja? natürlich, die haben so einen Klamm gemacht in Jerusalem und wir wissen, außerhalb war gleichzeitig die Thronübernahme von Adonia. Ja? Sie haben ja diesen Komplott eingefädelt, sodass sie es sogar hören. Und das heißt in Vers 46, Salomo, also sie hören das dann, da kommt ein Bote, Salomo hat sich auf den Königsthron gesetzt. Und außerdem sind die Diener des Königs hineingegangen, um unseren Herrn, dem König David, Segenswünsche zu überbringen. Indem sie sagen, dein Gott mache den Namen Salomos noch herrlicher als deinen Namen und mache deinen Thron noch größer als deinen Thron. Und der König hat sich sogar auf dem Lager anbetend geneigt. Vers 49, da erschraken alle die Geladenen, die bei Adonia waren und standen auf und gingen weg, jeder seines Weges. So viel zum Thema Loyalität und Solidarität. Das ist der Glanz unserer Zeit. Das siehst du überall, das siehst du in der Musikbranche, das siehst du in der Politik, das siehst du beim Sport. Ja? Wenn es Erfolg ist, wenn es oben angeht, da hast du einen Haufen Freunde. Und wehe, wenn irgendwas passiert, da wenden sich alle ab und du stehst alleine da. Vers 50. Und Adonia fürchtete sich vor Salomo und er machte sich auf, ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Er rennt also in den Tempel, greift die Hörner des Altars. Das war ein Akt des Flehens um Erbarmen, um Buße, der Hingabe oder was auch immer. Und dann heißt es im Vers 53, und der König Salomo sandte hin und man holte ihn vom Altar herunter. Und er kam und warf sich vor dem König Salomo nieder. Und Salomo sagte zu ihm, geh in dein Haus. Oder wie wir Eltern zu unseren Kindern sagen, geh in dein Zimmer. Ja? Ich finde das lustig hier. Adonia, geh in dein Zimmer. Da ist er dann hingegangen. Er ist auch nicht da geblieben, um das mal vorwegzunehmen. Solche Adonias, die können nicht im Zimmer bleiben. Ich habe vorhin gesagt, dieses König sein wollen, das ist bestimmt unsere Zeit und das liegt in unserem Blut drin. Darum ist es wichtig, das immer vor Augen zu haben. Diese Message, diese Botschaft hier aus dem ersten Kapitel ist so wichtig, dass alles Streben nach Anerkennung, nach Position, nach Bessersein nicht zum Triumph führt, sondern es endet da, wo wir das bei Adonia sehen. Am Ende wirst du den Kürzeren ziehen. Jesus hat das mal mehrmals gesagt, im Lukas 18, Vers 14 heißt es zum Beispiel, jeder, der sich selbst erhöht, und das heißt es von Adonia, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist die typische Anwendung hier im Leben von Adonia. Das ist Adonia. Das müssen wir lernen. Das sehen wir ja auch. Diese ganzen Glanz und Sternchen, alles, was wir so in unserer Zeit haben. Die blühen, die blitzen mal kurz auf und boom, geht's ab in den Keller. Und das sollte uns eine Lektion sein für unser Leben. Dass wir merken, da stimmt irgendwas nicht. Und weil das der Fall ist, werde ich keine Minute länger über Adonia sprechen. Ja? Wir wollen ihm eben nicht noch mehr Ehre geben, wie ihm da gehört. Und du sagst vielleicht, dann sind wir ja schon am Ende hier. Das ging aber schnell mit dem ersten Kapitel. Nein, wir wollen uns im Licht von Adonia David anschauen. Nochmal David anschauen. Denn im Licht Adonias müssen wir David sehen, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Trotz seines mannigfaltigen Versagens. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen. Das war eigentlich auch so der Kern der Botschaft. David war nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er so viele tolle Dinge gemacht hat. David war nicht ein Mann Gottes, weil er so viele tolle Dinge gemacht hat. Sondern obwohl er so viel Mist gebaut hat. Obwohl er so viel Müll in seinem Leben hatte. Und weil sein Herz demütig genug war, dass ihm das bewusst war und er immer wieder ganz radikal zu Gott zurückkam. Das macht David aus. Wir lesen im Vers 29, so wahr der Herr lebt, sagt David da, der meine Seele aus jeder Not errettet hat. Alles andere endet da, wo Adonia endet. Wie ein kleines Kind muss er sich zurückkrümmeln. Adonia, geh in dein Zimmer. Und deswegen haben wir eine Gegenüberstellung von Adonia. Wir meinen manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir meinen manchmal, David war so ein großer Mann, weil er
weil er den Goliath besiegt hat. Diese Geschichte kennen wir alle aus der Kinderstunde. Oh, ich will auch David sein, ja. Weil er 75 Psalmen geschrieben hat. Boah, weil er das Königreich Israel aufgebaut hat. Nein, das war nicht der Punkt. Verstehst du? Das müssen wir wissen. Als Pastoren, ich spreche hier zu mir, als Pastoren, als Leiter, als Männer und Frauen. Wisst ihr, was interessant ist? Es gibt relativ wenig Predigten über diese dunklen Seiten auch von Davids Leben. Du findest einen Haufen Sachen von David, was er alles Großes getan hat. Okay, die Geschichte mit Bathseba, die lässt man noch gerade durchgehen, da hat man ja eine Lektion drin. Es gibt sogar Leute, die stellen das geistlich hin, dass David mehrere Frauen hatte. Ja, dass das irgendwie was von Gott eingefädelt war, keine Ahnung, da gibt's Theorien, die sind haaresträubend. David war ein Mensch wie du und ich. Und der Punkt ist, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er trotz seine Leichen im Keller, nein, die waren nicht im Keller, die hat immer hervorgeholt, die hat immer rausgepackt und hat sie da hingelegt und hat gesagt, das ist meine Sünde. Das war der Punkt. Er hat sie öffentlich gemacht und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Adonia war das halt eben nicht. Wenn wir meinen, es kommt auf die Äußerlichkeiten drauf ein, dann sind wir Adonias. Dann werden wir irgendwo Schiffbruch erleiden. Das ist der Punkt. Und ich möchte euch heute in diesem Zusammenhang nochmal etwas aufzeigen aus dem Leben Davids. Und deswegen können wir uns da so eins mitmachen, weil das sind auch wir. Bei David sehen wir hier in dem letzten Kapitel seines Lebens wieder ein Versagen. Und da geht es um Verantwortung. Es geht um fehlende Verantwortung. Es geht um fehlende Verantwortung. Und zwar, das haben wir hier auf der PowerPoint, es geht einmal um die fehlende Verantwortung im Bereich der Erziehung und um die fehlende Verantwortung im Bereich der Leitung. Und wie gesagt, ich habe das eben bereits angesprochen. Es geht hier nicht darum, dass ich jetzt hier das sage und das vielleicht auch anwende auf unser Leben, damit wir eins auf den Deckel kriegen, sondern dass wir sagen können, hey, es ist gut, wenn ich das erkenne für mich, wenn ich das sehe. Ich sitze mit David in einem Boot. Aber das ist ganz bewusst gemacht von Gott, dass er diese Dinge zulässt. Und deswegen liebe ich Gottes Wort. Wir haben Gottes Wort. Das ist nicht irgendwie, oh, das ist nur schillernde Persönlichkeiten, sondern es ist Gottes Wort, weil aus dem Leben heraus, das ist eins zu eins übertragen, damit wir lernen können, sowohl von den positiven als auch den negativen Dingen. Und das schauen wir uns hier mal an, was hier passiert. Was war seine fehlende Verantwortung in der Erziehung? Zum einen hatte er Salomo versprochen, dass Salomo der Thronfolger wird. Und David ist hier ein alter Mann. Keine Ahnung, um die 80 rum vielleicht. Weiß nicht, ich habe es nicht nachgerechnet. Aber David klebt offensichtlich noch am Stuhl. Er hätte Salomo schon früher einsetzen sollen. Warum macht er es nicht? Da müssen ihn andere Leute drauf aufmerksam machen. Er hält sein Versprechen nicht. Und weil er nicht handelt, weil er hier seine Verantwortung nicht wahrnimmt, übernimmt sie ein anderer Sohn, der seinen Vater ganz genau kennt. Und das ist der Adonia. Und im Blick auf Adonia gab es auch Erziehungsschwächen. Wisst ihr, welcher Satz mich geschockt hat? Der ist mir noch nie so aufgefallen. Im Vers 6 heißt es, sein Vater aber hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum handelst du so? Und du sagst, ist doch richtig, ich will mein Kind auch nicht kränken. Ich auch nicht. Aber manchmal geht es halt nicht ohne, dass ein Kind sich gekränkt fühlt. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir unsere Kinder kränken sollen, nein. Aber es geht darum, dass er sein Kind hätte fragen sollen, warum handelst du so? Überlegt euch das mal. Er hat nie Adonia, seinen Sohn, hinterfragt oder gefragt, warum machst du das? Adonia, nur fragen, warum machst du das? Das ist doch krass, oder? Er sollte ihn erziehen, er sollte Verantwortung übernehmen, auch wenn es Tränen gekostet hätte bei dem kleinen Adonia. Und vorher haben wir das gesehen, hat David in dieser Hinsicht schon öfters Mist gemacht. Er hat nicht eingegriffen in Erziehungsfragen. Da sind verhängnisvolle Dinge passiert in seinem Leben und im Leben der Familie. Warum? Wir wissen es nicht. Vielleicht war er einfach zu beschäftigt mit seiner Arbeit, mit seiner Karriere, mit seiner Berufung, dass er keine Zeit gehabt hat. Da gibt es auch viel Versagen auf geistlicher Ebene. Das sind große Redner, die stehen vorne vor Tausenden von Menschen, aber versagen kläglich in ihrer Erziehung. Jetzt einfach schleifen lassen. Vielleicht hatte er daraus resultierend auch einfach ein schlechtes Gewissen, weil er sich dessen bewusst war, dass er zu wenig Zeit mit seiner Familie verbracht hat oder dass er halt zu wenig eingegriffen hat in die Situation seiner Kinder. Und begann seine Kinder zu verwöhnen. Hauptsache, sie sind zufrieden und zeigen ihm, dass sie ihn trotzdem lieb haben. Und der kleine Adonias wird ja nicht, oder der kleine Adonis, muss man ja fast sagen, ja, der Schönling, der kleine Adonis wird nicht bockig. Michael Winterhoff, ein Kinderpsychologe, sagt Folgendes dazu in seinem Buch, wenn Kinder zu Adonias werden, wenn Kinder zu Tyrannen werden. Kennt ihr das Buch? Wer kennt das? Gut, sehr gut. Lesen. Es ist ein bisschen in der Umsetzung, ist es dann, hängt es dann, es analysiert ganz gut, aber da steht Folgendes. Die Fähigkeit des Kindes, Phasen aushalten zu können, in denen Wünsche nicht subito befriedigt werden, erfolgt nicht automatisch, sondern unterliegt der Steuerung der Eltern und andere mit dem Kind befasste Erwachsene. Eltern jedoch, die der Projektion unterliegen, was ist eine Projektion? Sprich, die ihr schlechtes Gewissen zum Beispiel, was sie haben, durch die Zustimmung des Kindes wieder reinmachen. Verstehst du? Du hast ein schlechtes Gewissen und dann willst du nur, dass das Kind das nicht irgendwie zurückreflektiert, sondern du möchtest, dass das Kind dir Liebe gibt, dass das Kind dir die Anerkennung gibt. Ach, du bist der Beste. Du bist ja so ein Lieber und nicht, du doofer Papa, bist nie da für mich. Und deshalb kauf mir jetzt ein iPhone. Dann ist alles wieder gut. Ja? Diese Leute, die der Projektion unterliegen, diese Eltern oder was auch immer, geben diese Steuerfunktion weitgehend auf, weil sie normale Gegenreaktion als Liebesentzug deuten, den sie aufgrund ihrer eigenen Bedürftigkeit nicht ertragen können. Zum Beispiel ein weinender Adonias. Vielleicht war es das. Das ist der Punkt. David hat nie eingegriffen. Er wollte das Kind nie kränken. Das hört sich ja positiv an. Aber wisst ihr was? Der Adonias hat es somit seinen Alten in der Tasche gehabt. Das ist vielleicht ein bisschen Interpretation hier, aber das lese ich ein bisschen daraus. Wenn wir so erziehen, wenn wir so unsere Kinder erziehen, dann erziehen wir Monster. Dann erziehen wir Adonias. Und wir tun den Kindern keinen Gefallen. Weil die Kinder, die wollen dann immer alles haben und ich. Er hat sich selbst erhöht. Winterhoff spricht davon, man kann das manchmal beobachten, 10 Erwachsene stehen im Kreis und halten sich und dann kommt ein Kleiner da rein und sagt, hallo, und alle Gespräche verstummen und richten sich nur noch auf das Kind. Sagt er, das ist tragisch, was mit dem Kind passiert, wenn das so weitergeht. Ich vermute, das ist meine Vermutung, dass das ein bisschen auch das Problem war, hier bei der Erziehung. Studiert mal David im Blick auf Erziehung. Ich will jetzt nicht eure ideale Vorstellung von David zerstören, ja, aber es geht mir wirklich ein bisschen darum zu zeigen, okay, er war auch ein Mensch und wir können tatsächlich auch aus seinen Fehlern lernen. Es gab auch eine weitere fehlende Verantwortung und das war die als Leiter in der Leitung. Seine Frau Bathseba kommt zu ihm und sagt ihm 3 Dinge. Wer eine Bibel dabei hat, schlagt auf, nochmal Vers 18. Sie sagt ihm 3 Dinge. Sie ist sehr nett zu ihm. Sie ist sehr nett zu ihm. Also ich bewundere sie, dass sie so ruhig bleiben kann. Es war natürlich damals auch, er war ja der König und das war alles ein bisschen anders mit dieser Beziehung und so. Aber alle Achtung, Vers 18. Das kommt sie zu ihm und sagt, und nun siehe, Adonia ist König geworden und du, mein Herr und König, hast nichts davon erkannt. Was will sie damit sagen? Naja, du hast ja nichts gewusst. Ich interpretiere hier, aber für mich klingt das so wie, du willst es nicht wissen. Alle wussten es. Und deshalb müssen sie diese Strategie anwenden, dass erst Nathan kommt, also erst Bathseba kommt und dann kommt Nathan dazu und dann müssen sie ihn überzeugen. Fehlende Verantwortung als Leiter in der Leitung. Wenn wir nicht wollen, wir unsere Aufgabe nicht wahrnehmen wollen. Hier geht es nicht darum, das ist meine Überzeugung, dass er wirklich blind ist, sondern vorher hat er schon oft bewiesen, was er nicht sehen will, das sieht er nicht. Das kannst du bei seinen Söhnen, bei verschiedenen anderen Geschichten auch sehen. Tragisch. Im übertragenen Sinne, wir können nicht einfach die Augen schließen und sagen, ich sehe nichts. Ja, du siehst wirklich nichts. Dann nimm doch mal die Hand weg. Ich habe keine Ahnung, was da passiert um mich herum. Du hast mehr Ahnung, als du dir eingestehst. Ich spreche speziell, ich werde jetzt nicht irgendwie was rauspicken, sondern überleg mal, ich bin sowas von überzeugt, dass jeder von uns in der Verantwortung drinsteht, die du siehst. Du siehst es. Das sind Menschen. Wisst ihr, wo die Verantwortung anfängt? Die Verantwortung, die du über dich selbst hast. Und du sagst, ich kann nicht, doch du kannst. Die Frage ist nicht, ob du nicht kannst, die Frage ist, willst du das? Willst du das? Kannst du das? Ja, du kannst. Willst du das? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Im Vers 20 heißt es, auf dich aber, mein Herr und König, sagt Bathseba, auf dich sind die Augen von ganz Israel gerichtet, dass du ihnen bekannt gibst, wer auf dem Thron meines Herrn des Königs nach ihm sitzen soll. Hört ihr genau, was hier steht? Ganz Israel schaut bereits auf den König. Offensichtlich ganz Israel wusste, hier muss gehandelt werden, außer einem, David. Mit anderen Worten, du führst nicht, David. Du willst nicht und du führst nicht. Aber ich bin doch so alt und mir so kalt. Abishag, die Heizdecke. Ja. Ja, sie hatten ihm ja gesagt, er solle Abishag als Heizdecke benutzen. Ja, er hat es nicht gemacht, aber... Und er kann es. Ganz Israel schaut auf David und David ist mit seiner Heizdecke beschäftigt oder auch nicht. Ja, ständig mit der Versuchung, oh, soll ich oder soll ich nicht. Er ist tragisch. Ganz Israel schaut auf David und weiß, es muss gehandelt werden, nur er nicht, weil er nicht will. Und er führt nicht. Das ist fast schon der Vorwurf seiner Bathseba. Sie sagt es ganz vorsichtig. Du führst nicht. Und er beweist es im Anschluss, dass er es kann. Kurze Zeit später, nachdem Nathan auch noch kommt und wäscht ihm den Kopf sozusagen, steht er auf und innerhalb von Stunden hat er das ganze Imperium umgedreht, das ganze Imperium auf Salomo und er weiß ganz genau, was er zu tun hat und er tut's, er kann's. Und hier, oh, mir ist so kalt, ich bin doch ein alter Mann, ich kann nichts mehr. Doch, er kann. Und jetzt, später, übernimmt er die Verantwortung. Und das gilt auch im Blick auf unser Leben. Wir sagen manchmal, ich kann es doch nicht. Du kannst, du willst aber nicht. Und dann ist die Frage, tue ich es auch? 54 Mal steht in der Bibel, steh auf. Steh auf! Steh auf! So bequem, ja. Steh auf. Gott hat Bereiche in dein Leben gelegt. Soll ich doch mal ein paar aufzählen? Das ist so logisch. Dinge, die in unserem Leben sind, wo wir in unserem Leben Verantwortung übernehmen sollen. Das kann sein als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, als Mutter. In deinem Geschäft, wo du stehst. Vielleicht für dein eigenes Leben. Du gehst immer zu anderen hin und heulst in die Ohren voll, wie schlecht es dir geht und wie andere dich nicht an die Hand nehmen und so weiter. Gott hat dir Verantwortung gegeben. Gott hat dich in die Verantwortung gestellt, genauso wie er mich in die Verantwortung gestellt hat. Erstmal für mein Leben. Er gibt dir Autorität über dein eigenes Leben. Joyce Meyer hat mal gesagt, manche Leute wollen Dämonen austreiben und sie haben noch nicht mal Autorität über ihr Waschbecken voll dreckigem Geschirr. Ja? Dass wir erstmal anfangen im kleinen Kreis und sagen, doch ich kann, doch ich will. Und jetzt schaue ich vorwärts. Und jetzt stehe ich erstmal auf. Und jetzt will ich was bewegen für Gott. So schnell geben wir auf, halten uns nicht für fähig. David hatte den Eindruck gehabt, sein Zug ist abgefahren. Nein, er war noch nicht abgefahren. Er war noch nicht fertig mit seinem Dienst. So genauso mit unserem Leben. Wenn du ein Mensch bist, der Jesus lieb hat, dann hast du den Heiligen Geist in dir und das ist Kraft. There's power in the name of Jesus. Glaubst du das? Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann kannst du. Dann kannst du. Dann kannst du. Dann betest du zu Gott und sagst, das fängt ja schon morgens beim Aufstehen an, ja. Oh, ich kann nicht aufstehen, ich bin so müde. Herr, wenn du willst, dass ich stille Zeit mache, dann schenk, dass ich jetzt, aber so manche bescheuerte Gebete, ey. Ja, schenk, dass ich dir diene oder schenk, dass ich aufstehe. Ja, Gott sei Dank, ich habe es dir schon längst geschenkt, aber dann steh doch auf. Ja, steh auf, übernimm Verantwortung, fang den Tag an. Morgen früh, eine halbe Stunde vorher, steh auf und such Gott. Und ihm kann man das alles hinlegen. Sagt Gott, dieser Tag, diese Arbeit, das, was vor mir ist, diese Kinder und alles Mögliche. Gott, menschlich, ich schaffe das nicht, aber ich hab dich in mir. Und deshalb stehe ich auf und im Glauben gehe ich jetzt vorwärts. Und es gibt so viele tolle Verheißungen, die das in der Bibel zeigen, um das zu machen. Vielleicht muss ich auch fragen, warum hast du aufgegeben? Warum hast du aufgegeben? Warum hast du aufgegeben, deinen Werten und deinen Zielen nachzujagen? Oder vielleicht, warum lebst du noch nicht in deiner Berufung? Warum traust du dich nicht rauszureden? Warum traust du dich nicht Verantwortung? Warum übernimmst du keine Verantwortung als Ehemann für deine Frau, für deine Kinder? Warum bist du nicht bereit, durch schwere Zeiten durchzugehen und sprichst vielleicht gerade schon von Scheidung oder denkst an ein neues Leben und so weiter? Interessanterweise funktioniert das in der Regel bei der Arbeit ausgezeichnet. Wir haben hier so viele fähige Leute, so viele Leute, die Verantwortung tragen im Job, so viele Akademiker und Leute, die teilweise über 50, über 100 Leuten Verantwortung haben. Und dann nachher, wenn ich aus der Firma rauskomme, warum funktioniert das nicht in meinem Freundeskreis? Warum funktioniert das nicht in der Familie? Und Gott sagt dir, du schaffst das, du kannst das. Ich gebe dir Verantwortung und ich habe deinen Geist in dich hineingelegt. Oder vielleicht auch in deinem Hauskreis als Leiter, dass du nicht sagst, ich habe das auch schon gehört, dass jemand sagt im Kreis und ist als Leiter eingesetzt, ja, ich will jetzt hier nicht den Leiter raushängen, ich will ja auch nicht besser sein als ihr und wollen wir einfach mal so schön miteinander und austauschen, das ist alles gut, aber hey, Gott hat dich berufen als Leiter. Hier heißt es im Vers 20, auf dich aber, sagt Bathseba, auf dich sind die Augen gerichtet, dass du ihnen bekannt gibst, was Sache ist. Wir brauchen das in unserem Umfeld. Übernimm Verantwortung. Vielleicht ist es nur ein Mensch, den Gott an deine Seite gestellt hat, dass du vielleicht korrigierend in sein Leben eingreifst oder ihn führst, ihm hilfst, ihn durchträgst. Steh auf, mach das. Vielleicht wäre das auch eine Predigt. Wir haben jetzt nicht so viele Rentner hier unter uns, ja, aber vielleicht wäre das eine Predigt für die deutschen Rentner, die meinen, mit 63 Jahren wären sie schon reif für den Schrebergarten und für die Heizdecke, ja? Ja. Ach, jetzt kann ich endlich mal meine Wünsche mal reisen und so. Und da wird erstmal ein Camper gekauft und da wird in ganz Europa rumgekutschelt, ja? Und die ganze Power, die da noch da ist, Mose wurde mit 80 berufen. Mit 63 geht man hier in den Ruhestand. Was ist, ey, da kannst du noch mindestens 10 Jahre noch mal Gas geben. Ja? Und da ist so viel Power, das merken wir ja da. Also hier sitzen wenige Rentner, deswegen muss ich jetzt da nicht weiter ausführen. Steh auf und führe. Nehmen wir das Beispiel von David, was wir hier als Negativbeispiel haben, positiv. Und wir sehen, wie David aufsteht, wie er seine Verantwortung übernimmt. Ich weiß nicht, was deine Verantwortung ist im Leben. Ich weiß, was meine ist. Und ich weiß, was meine ist. Und ich weiß, wo ich mich manchmal hinsetze und habe keinen Bock mehr. Und möchte nicht mehr aufstehen. Und Gott sagt mir, steh auf. Und jeder von uns hat eine Berufung im Leben. Und du hast eine Berufung. Steh auf. Pack den Bullen bei den Hörnern, wie die Amerikaner sagen, und geh vorwärts. Und es gibt noch ein drittes, was die Bathseba sagt. Und es wird geschehen, wenn mein Herr und König bei seinen Vätern liegt. Also wenn du gestorben bist, David, dann wird passieren, wenn das so weiterläuft, dass ich und mein Sohn Salomo als Schuldige dastehen. Mit anderen Worten, wegen deinem Versagen müssen andere ins Gras beißen. Das sagt Bathseba eben durch die Blume. David, weil du nicht aufstehst, wenn du stirbst jetzt, ja, du gehst jetzt in die Ewigkeit. Aber ich bleibe übrig und ich kenne Adonia und du kennst Adonia auch. Und weißt du, was Adonia als erstes machen wird? Das war das Herz Adonias. Alles auszuräumen. Und Bathseba sagt das. Und wir werden ins Gras beißen, weil du die Verantwortung nicht übernommen hast. Wow, was für eine Predigt für eine Ehe, für Ehemänner. Du bist, deshalb heißt es im Epheser 5, als Mann bist du das Haupt in der Ehe. Das heißt nicht, du bist der Macho, du bist der Boss, du bist der die Füße hochlegt, du bist der die Finanzen regelt, sondern du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich, wenn deine Ehe in den Sand geht. Du bist verantwortlich, wenn deine Kinder irgendwo nach links und rechts gehen. Du bist, das sagt Gott, es ist deine Verantwortung als Mann. Das ist doch Hammer, oder? Ich weiß nicht, wie du jetzt darüber denkst, dass ich das sage. Gut, dass du keine Steine in der Hand hast, ja. Steinigt ihn! Aber es ist so. Es ist so. Ich trage Verantwortung. Für meine Ehe, für meine Kinder. Für die Aufgabe, in die ich hineingestellt bin. Und wehe mir, ich übernehme meine Verantwortung nicht. Und so geht es in jeder Position, in der ich drin bin. Und wisst ihr was? Im Hesekiel 33, Vers 6, ein Vers, der zu den am wenigsten gepredigten Versen gehört in der Bibel. Das sagt Gott zu dem Hesekiel, zu dem Propheten. Die beißen zwar ins Gras, weil du deine Verantwortung nicht übernommen hast, aber ihr Blut will ich von deiner Hand fordern. Du bist verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Das geht generell im Blick auf den Sinn des Lebens. Du lebst. Ich lebe, wir leben, damit wir ein Segen sind für andere. Ich lebe nicht, um Geld zu verdienen. Ich lebe nicht, um eine steile Karriere zu machen. Ich lebe nicht, um mich selbst zu erhöhen. Ich lebe nicht, um Pastor zu sein, sondern ich lebe, damit andere Menschen gesegnet werden. Jesus sagt es im Johannes 17. Er sagte, Vater, ich bitte nicht, dass du sie rausnimmst aus der Welt. Ich bitte dich, dass du sie hier drin lässt, in dieser Welt. Dass sie ihre Aufgabe wahrnehmen. Und wir haben die ganze Power Gottes in uns. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir haben Jesus, der uns frei gemacht hat, der uns schon, das haben wir eben gesungen, der dich schon die Himmelstüre weit aufgemacht hat. Wir sind am Weg zum Ziel. Und Gott möchte uns herausfordern, dass wir genau das machen, bis zum Ende. Und dass die Menschen um uns herum das merken und dass sie nicht, wenn wir am Ende sind, uns eine Heizdecke bringen, weil sie ja uns kennen, oder? Sondern dass sie merken, das war ein Mann, das war eine Frau. Die hat das umgesetzt, wo sie zu berufen war. Der Prophet Nahum kam zu David und hat ihm gesagt, steh auf. Er muss es ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, er war ein Untergebener. Aber er sagt ihm, steh auf. Und es wird immer Leute geben, vielleicht heute Morgen die Predigt. Bei mir war es auch ein Prophet, der in mein Leben reingesprochen hat. Vor einem Haufen Jahren. 30? Keith Green, deswegen habe ich ihn immer mal zitiert. Der hat in mein Leben reingesprochen. Übrigens auch mal eine Missionarin. Da saßen wir, da war ich in Afrika, in der Mission. Ja, da bist du ja richtig geistlich, schreibst Rundbrief und alles und so ein Zeugs. Und dann saßen wir da und ich war innerlich so ungeistlich und habe das gar nicht gemerkt. Ich hab angefangen, über die Missionare zu motzen und wir saßen da in unserem kleinen, in unserer Peer Group, da in unserer kleinen Gruppe und waren da unserem Auskotzen miteinander. Und dann kam die Missionarin da rein, es war eine ältere Frau und sie hat sich so richtig mal abgelassen. Das war die Prophetin in meinem Leben. Sie hat gesagt, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Steht auf. Es ist nicht eure Aufgabe, hier alles zu kritisieren, sondern ihr habt hier eine Berufung. Das war einmal. Und beim zweiten Mal war es der Prophet Keith Green. Kennt ihr den? Den hat Gott 1982 nicht mit den feurigen Pferdegespann zu sich geholt, sondern mit dem Flugzeug. Er ist geflogen, ist abgestürzt und ist zurückgegangen zum Herrn. Und einer der letzten Konzerte, die er gegeben hat, dort hat er eine Botschaft gehalten, die hat mich persönlich damals inspiriert, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Und ich möchte euch das mal vorspielen. Wir haben das 2012 mal hier abgespielt. Qualitativ ist das nicht so der Hammer, aber wir haben es synchronisiert und die nächsten 4 Minuten möchte ich euch einfach mal mitnehmen. Hier geht es ganz speziell bei diesem Video Aufstehen für Leute, für Randgruppen. Das kann ein Bereich sein, aber nimm das für den Bereich, wo Gott die Verantwortung gegeben hat. Das können ganz verschiedene Bereiche sein. Lass uns da mal mit reingehen. Licht aus, Film ab.
Some vision, but I'm telling you something, Christians. You're called. You're called to do something for Jesus. Not to sit around and grow fat on all the Christian literature and albums and records and gospel concerts. You're called. You know what constipation is? It's when you're taking in more than you're letting out. And I'd say the church in America has got a big need for X-lax. Do you see? Do you see all the people sinking down? Don't you care? Don't you care? Are you gonna let them drown? God's calling and you're the one. How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend the job's done. Bless me, Lord, bless me, Lord. You know, it's all I ever hear. No one aches, no one hurts, no one even sheds a tear. But he cries, he weeps, he bleeds, and he cares for your needs. And you just lay back and keep soaking it in. Can't you see it's such sin? 'Cause he sends people to your door and you turn them away while you smile and say, oh, God bless you, be at peace, and all heaven just weeps. 'Cause Jesus came to your door. You've left him out on the streets. Open up and give yourself away. You see the need, you hear the cries, so how can you delay? God's calling and you're the one, but like Jonah you run. He's told you to speak, but you keep holding it in. Oh, can't you see it's such sin? The world is sleeping in the dark that the church just can't fight, 'cause it's asleep in the light. How can you be so dead when you've been so well fed? But Jesus rose from the grave. You can't even get out of bed. Jesus rose from the dead. Come on, get out of your bed. Come on, get out of your bed. La da, la da, la da, la la, la da, la la, la. How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend the job's done. You close your eyes and pretend the job's done. Don't close your eyes, don't pretend the job's done. Come away, come away, come away with me, my love. Oh yes, come away from this mess. Come away with me, my love. Do you see? Do you see all the people sinking down? Don't you care? Don't you care? Are you gonna let them drown?
Das Klavier müsste man anschließend verschrotten. Das war das, was mich damals aufgeweckt hat. Ich war ein junger Kerl. Ich habe immer gesagt, hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. Ich will nicht länger meine Augen zulassen. Ich möchte meine Verantwortung übernehmen. Es waren ganz andere Dinge. Das waren kleine Dinge damals, wenn ich das mit heute vergleiche. Aber es ist das, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Und David übernahm zum Schluss die Verantwortung. Weil David ein Mann war, der immer wieder dahin zurückkam. Er ließ sich von einem Propheten was sagen. Lassen wir uns was sagen. Lassen wir reinreden in unsere Situation. Und ich bin sowas von überzeugt, dass das spricht zu uns. Dieser Text spricht zu uns. Das, was ich euch weitergegeben habe, das spricht in unser Leben rein. Das, was ihr hier gehört habt, das spricht in unser Leben hinein. Merkt ihr, was da eine Leidenschaft durchkommt? Deswegen, das war für mich ein moderner Prophet. Kann bis heute nicht so richtig verstehen, warum der Herr ihn abberufen hat. Aber wahrscheinlich, er hat sich da schon komplett verausgabt mit 28 Jahren. Ja. Aber das ist das, wonach sich mein Herz sehnt. Und Gott sehnt sich danach. David handelte. Wisst ihr warum? Weil David immer wieder dahin zurückkommt. Im Psalm 51, nachdem die Sache mit Bathseba passierte, sagt er, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Und Gott spricht jetzt im Inneren Wahrheit in dein Leben rein. Vielleicht könnt ihr schon nach vorne kommen und wir wollen unseren Gott mal noch in den letzten Minuten einfach antworten. Und ich bitte euch aufzustehen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren, die im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Und wenn es wirklich so ist, dass du sagst, keine Ahnung, ich habe den Eindruck, es läuft eigentlich alles normal, ich lebe in meiner Verantwortung, dann kann es sein, es ist so. Und dann sagst du, Gott, danke und ich will weiter diesen Weg gehen. Aber wenn es was ist, was Gott dir vor Augen führt und ich bin sowas von überzeugt, mach das zu deinem Gebet, dass du sagst, Gott, wo ist meine Verantwortung? Vielleicht sagst du auch, ich habe keine Verantwortung im Leben, ich wüsste jetzt nicht für wen und für was. Dann nimm das mit, mach das zum Gebet. Mach das zum Gebet und sag, Gott, hier bin ich, ich stehe auf. Beginn damit, dass du morgen früh aufstehst, den Wecker eine halbe Stunde vorher stellst und sag, hier bin ich. Gott, ich will Verantwortung übernehmen und es beginnt schon für dein geistliches Leben. Du darfst, wenn du dein geistliches Leben schleifen lässt, dann übernimmst du hier auch keine Verantwortung für deine Seele und für deinen Körper. Das hat nämlich alles Auswirkungen. Und dass du zu Gott kommst, jetzt, und es wie David machst, der am Ende aufstand und die Verantwortung übernahm. Und er konnte den Spieß nochmal umdrehen. Im Alter. Und Gott, du siehst, wo wir jetzt heute Morgen hier stehen. Wo jeder Einzelne steht. Du hast jeden Einzelnen berufen. Hättest du uns nicht berufen, dann könntest du uns sofort zu dir hinziehen. Aber die Tatsache, dass wir noch leben, die Tatsache, dass wir hier stehen, beweist, dass du einen Plan für unser Leben hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, sprich du jetzt in die Herzen hinein. Überführe du, zeig du in deiner Weisheit, in deiner Erkenntnis, in deinem Überführen, da, wo wir stehen. Wo wir aufstehen. Wo wir aufstehen sollen. Und unsere Verantwortung übernehmen. Vergib uns da, wo wir gesagt haben, ich weiß nichts, ich kann nichts. Und ich bitte dich, dass du jetzt neu kommst und uns anrührst. Jesus, du bist in diese Welt gekommen, wir haben das am Anfang gesungen, um Gefangene frei zu machen, um uns frei zu machen, um zu kommen, um uns neu zu machen, um uns ein neues Leben zu geben, neue Perspektive, unsere Sünden zu vergeben, uns innerlich frei zu machen und uns versiegeln mit deiner Kraft. Komm du, Heiliger Geist, fülle uns mit deiner Kraft, dass etwas Neues passiert. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Als Ehemänner, als Ehefrauen, als Eltern, als Vorgesetzte, als Untergebene, als Freunde, als Hauskreisleiter, als Teamleiter, als Mitglieder dieser Gemeinde, als Freunde. Und ich danke dir, dass du noch Großes für uns vorbereitet hast. Wir kommen vor dich und beten dich an. Leite uns in die Anbetung, ja.